unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück bei Fellner Live. Ein spannendes EU-Wahlduell. Gerade der Auftakt unserer EU-Wahlduelle mit Harald Wilimski und Lena Schilling. Wir werden gleich auch ausführlich über die EU-Wahl sprechen. Wir sprechen jetzt aber natürlich zum Auftakt über das große Thema, politische Thema der letzten Tage. Und das ist natürlich Lena Schilling. Und dazu zu Gast wie immer am Mittwoch sind Peter Westenthaler.
Hallo.
Hallo. Und Josef Czang. Herr Westenthal, ich würde gerne mit Ihnen starten. Wir haben vergangene Woche, wie wir am Mittwoch hier diskutiert haben, da ist diese Causa gerade bekannt geworden, da hat der Standard gerade den ersten Bericht veröffentlicht gehabt und da gab es dann am Mittwoch diese erste Pressekonferenz der Grünen. Seitdem ist einiges passiert. Es gab große Interviews der Lena Schilling in der Sonntagskrone beispielsweise. Es gab Auftritte in allen möglichen Medien und es gibt vor allem die Frage, ist es privat oder ist es politisch? Da ist jetzt gestern der Bundespräsident sogar aufgetreten, hat sich bemüßigt gefühlt, sich zur Causa Schilling zu äußern und hat eigentlich sehr deutlich formuliert, seiner Meinung nach, ist es privat und jeder junge Mensch macht Fehler und man soll das alles, ich tue das jetzt ein bisschen flapsiger formulieren, nicht so ernst nehmen. Was sagen Sie denn zu diesem Statement des Bundespräsidenten?
Also mir ist als erster das Sinnbild eingefallen, nachdem ich auch schon als Kind sehr viel Zeichentrickfilme angeschaut habe, der Pinocchio ist mir eingefallen. Ne? Da gibt es jetzt die Lena Pinocchio Schilling und den Meister Geppetto, das ist der Alte, das ist der Van der Bellen, der da mitspielt und den Meister Geppetto spielt. Also ich muss wirklich sagen, mir hat es den Magen umgedreht, als ich gestern den Herrn Bundespräsidenten mit sonoriger Stimme gehört habe, wie er gesagt hat, man muss Privates vom Politischen trennen. Das ist übrigens der Bundespräsident, der sie, nachdem ein österreichischer Spitzenpolitiker, Vizekanzler vor einigen Jahren, sehr privat, nämlich nur privat, auf einen Urlaub gefahren ist nach Ibiza, dort privat ein bisschen zu viel getrunken hat und in einer privaten Runde ein bisschen viel erzählt hat. Als das an die Öffentlichkeit kam, war nichts mehr privat. Da hat sich der Herr Bundespräsident bemüßigt gefühlt zu sagen, so sind wir nicht. Und jetzt auf einmal, wenn es um seinen Pinocchio geht, nämlich die Frau Schilling, dann tritt der Meister Geppetto, der Alte, in Rauchen in der Hofburg auf und sagt, na, das ist aber schon privat und das ist auch eine lästliche Sünde. Also so viel Heuchelei, wie da drinnen steckt, da dreht es dir den Magen um. Das ist, wir haben ja den 15. Mai, viele werden das wissen, heute ist Soferl, ja. Das heißt, heute gehen die Eisheiligen und ab morgen kommen die Scheinheiligen oder ab sofort kommen die Scheinheiligen, das sind die Grünen, samt ihren ehemaligen Parteivorsitzenden Van der Bellen, der jetzt sein Amt als Bundespräsident dazu missbraucht, aktiv in den Wahlkampf einzugreifen. Und nichts anderes geht's ja. Der versucht, sein versprengtes Grüppchen von Denunzianten, die es da gibt, plötzlich zu retten und hilft ihnen zur Seite. Also ich muss wirklich sagen, fürchterlich, furchtbar zum Anschauen. Und wenn man es jetzt anschaut, worum es geht, dass plötzlich die Grünen eine Täter-Opfer-Umkehr probieren. Nichts anderes ist es ja. Es war die Frau Schilling, und das kann man nicht oft genug sagen, die einem Paar, jetzt kann man ja den Namen ja sagen, nachdem gestern hier Sebastian Bormena gesessen ist, dem Paar Bormena vorgeworfen hätte, ein Verbrechen begangen zu haben. Nichts anderes ist es. Nämlich er an ihr, man kennt sogar von einem indirekten Mord sprechen, der hervorgeworfen worden ist. Nämlich wenn du deine Frau schlägst, dass sie ihr Kind verliert, ist das de facto ein schweres Verbrechen, was Lena Schilling diesem Paar vorgeworfen und angetan hat. Und jetzt sage ich dazu, ich bin kein politischer Freund der Familie Bormena, auch nicht des Herrn Bormena. Uns trennen Welten politisch. Aber das geht nicht. Und da wird er immer eine Verteidigung in mir auch finden. Ich kann nicht, und mir geht es hier um die Familie, um den Familienvater, der hat zwei Kinder, der ist verheiratet. Alles, was sie gesagt hat, stimmt nicht, ist frei erfunden. Und das geht einfach nicht. Und jetzt probieren Grüne, das runterzuspülen, inklusive des Herrn Präsidenten, der kein Wort sagt, dass es möglich ist, in diesem Land jemanden vorzuwerfen, er schlagt seine Frau und das Kind ist verloren gegangen. Und da sagt er nichts dazu, der Bundespräsident. Also ich bin da wirklich entsetzt über so viel, wie sage ich, daneben liegen in Wahrheit. Die liegen ja alle daneben. Das ist eine, wenn man sich anschaut, die ganzen grünen Versatzstücke, die da jetzt auftreten, die Mitdenunzianten im wahrsten Sinne des Wortes, die da alle sich zusammentun und eine Wagenburg bauen, obwohl es gar keine gibt, oder der gute Herr Vizekanzler, der von Gefurze gesprochen hat und jetzt kommt's, der nicht einmal den Charakter hat, mittlerweile ist ja allgemein eigentlich Common Sense, dass das eine Entgleisung war, der nicht einmal den Charakter hatte, Herr Vizekanzler, sich selbst zu entschuldigen. Da schickt er die Generalsekretärin vor, die jetzt sagt, die Frau Voglauer, ne, sie entschuldigt sich im Namen der Grünen dafür. Das ist ja peinlich. So, wie viel Charakter ist eigentlich in dieser Partei noch, die einst mit Anstand und Moral angetreten ist und jetzt versinkt und versumpft in einem Potpourri aus Denunziantentum, aus Unwahrheit, aus Lügen, jawohl, Lügen, es sind Lügen, die hier verbreitet worden sind, das muss man jetzt einmal sagen, das kann man sagen, ohne gleich geklagt zu werden. Es gibt ja auch noch andere, die ja verunglimpft worden sind, Journalisten. Also ich bin zum Beispiel, ich bin ORF-Stiftungsrat, ich frage mich, warum sich der Herr Tür nicht endlich wehrt. Ich bin der Meinung, das schadet ja dem ORF, diese Attacke, auch gegen den Herrn Tür, gegen den Anchorman. Das soll sich endlich einmal wehren und soll sagen, so geht es nicht. Auch der ORF muss sich wehren, weil der ORF ja auch in den negativen Schlagzeilen ist. Das erwarte ich mal als Stiftungsrat, dass man das nicht stehen lässt. Also diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, sie ist gerade erst am Anfang. Und eine Frage ist so die Vorschau auf die zweite Runde, die werden wir uns auch stellen. Wieso kommt das gerade jetzt und von wem? Diese Frage ist dann die Ankündigung für die zweite Runde.
Da reden wir dann gleich dazu. Vielleicht jetzt noch einmal, was sich getan hat in diesen letzten Tagen. Die Nebel haben sich ein bisschen gelichtet oder auch nicht. Es sind vielleicht auch neue Nebelschwaden aufgezogen. Wie beurteilen Sie jetzt vielleicht auch mit ein paar Tagen Abstand diese ganze Causa rund um Lena Schilling? Ist sie Ihrer Meinung nach als EU-Kandidatin noch tragbar der Grünen oder müsste sie sich zurückziehen?
Zuallererst möchte ich sagen, dass die grüne Parteispitze, die sich hinter Lena Schilling bei der Pressekonferenz versammelt hat, das war eine Versammlung von Grünen und Pharisäern. Ganz klar. Denn wenn ich jahrelang alle anderen Geißel ja, mit moralischen Grundsätzen, mit der Forderung nach Haltung, nach Anstand, wenn ich das plakatieren lasse, und dann stellen sich die hinten auf, ja, wobei nicht einmal alle mitgemacht haben. Die Frau Sadic, die war übrigens die Sekretärin, normalerweise macht das überhaupt nur Sekretär, aber auch nicht anwesend. Das heißt, die sind da ziemlich unterschiedlicher Meinung gewesen, ob man sie überhaupt hinten aufstellt. So, das ist einmal der erste Punkt. Also die haben ihren Anspruch auf Anstand und als die Hüter der politischen Moral endgültig verloren. Das muss man einmal feststellen. Der zweite Punkt ist, die Lena Schilling war schlecht beraten. Die hätte sagen sollen, wisst ihr was, ich brauche euch alle nicht. Ja, geht's weg da. Ich stelle mich allein hin. Es geht um mich, es geht um das, was ich als Fehlern einzugestehen habe. Sie hat dann Tage danach sogar Entschuldigungen hinzugefügt. Ja. Also das, finde ich, hätte sie tun sollen. Nein, sie hat sich von den alle da beeindrucken lassen und hat dann das Spiel mitgespielt, wofür dann alle den Vorwurf bekommen haben, na, das hätten andere Parteien auch zusammengebracht. Ist zwar kein Kompliment, ja, aber es war jedenfalls dann die mediale Reaktion darauf. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, ich habe mir das gut heute im Radio angehört, so Stimmen aus der Bevölkerung. Und da war eine Anruferin, die gesagt hat, wieso wird sowas bekannt gemacht, wenn die Grünen die Liste nicht mehr ändern können? Wieso wird sowas bekannt gemacht, wenn die Grünen auch an der Spitzenkandidatur nichts mehr ändern können? Was steckt da dahinter? Da muss ja ein Plan sein, das ist ja kein Zufall. Ja? Wer will das? Warum ist das jetzt gekommen, wenn man vielfach hört, dass das schon seit Monaten gesucht wird, Gerüchte über Gerüchte gibt und so weiter? Nein, beim Wahlkampfstart, ab dem Moment, wo die Liste nicht mehr korrigierbar ist, wird das präsentiert. Und daher war das Veröffentlichen von wem auch immer, ja, ich bin da, Gott sei Dank, nicht so Standard. Richtig, aber von wem auch immer. Ja. Aber die Veröffentlichung dieser Unterlassungsvereinbarung, das war letztlich eine politische Entscheidung. Ja. Das ist nicht eine persönliche oder eine Charakterentscheidung, das ist eine politische Entscheidung. Es ist jetzt der Beginn des Wahlkampfes, die Liste ist nicht mehr korrigierbar, Lena Schilling biegt vorne am ersten Platz, jetzt wird es veröffentlicht. Ja, ist kein Vorwurf. Die Journalisten werden das dann gemacht haben, wenn sie das grüne Licht gekriegt haben von der Chefredaktion. Ja. Oder es ist, sie waren nicht vorher fertig. Oder diejenigen, die es bekannt gemacht haben, wollten es vielleicht gezielt zu diesem Zeitpunkt bekannt machen. So, das sind die Dinge, die mich in dem Zusammenhang ziemlich beschäftigen. Und weil das aber auch mich so nachfragen lässt, wer steckt da wirklich dahinter? Das können vielfache Personen sein oder Interessensgruppen oder wer auch immer. Aber die Reaktion des Vizekanzlers und Parteivorsitzenden darauf war keine Verteidigung, sondern das war letztlich ein politischer Selbstschuss. Weil zu sagen, ja, was soll das alles? Das ist ja ein Furz. Ja? Also das ist halt, der wird ja da zum, für mich ist er nicht mehr der Darmwind-Experte. Ja? Tritt da auf, ja, und sagt ganz einfach, also ich bewerte das als Furz. Ja? Ich meine, der Raimund und der Nestor dran sind im Grab und war das nicht so ernst, das Ganze, ja, weil es ja auch um die politische Kultur geht. Ja, aber dass der sich hinstellt. Und wenn ich die Lena Schilling war, hätte ich gesagt, weißt du was, und jetzt putzte von der Bühne. Ja. Da geht es um ernste Dinge. Ich möchte das ausdiskutieren. Ich will da weiter kandidieren. Ich will das fortsetzen. Ja. Und wenn du da sozusagen dich nicht beherrschen kannst und in die Darmwind-Rhetorik abgleitest, dann mach es, aber außerhalb der Pressekonferenz, weswegen ich dann dort stehe und also darum kämpfe. So, das ist das. Und ansonsten in der Bevölkerung selber, wie wir wissen, wir werden sehen, was die Umfragen ergeben, wenn es dann wieder um die Europawahl geht. Aber das ist eine ziemlich gespaltene Stimmung, die ich da registriere. Mir reden manche darauf an, habe nicht so viel Kontakt zu Grünwählerinnen und Grünwählern, logischerweise. Aber mir reden schon ein paar an, die sagen, also, wenn das bei uns Platz greift, diese Art von politischer Kultur, ja, das wir nur aus Amerika kennen und aus ein paar anderen Ländern auch noch, das wollen wir nicht, das braucht man nicht. Ja. Bei uns hat Vernadern, Verlügen, bei uns hat das eigentlich keinen Platz. Wir sollen eine, ich dachte, die Lena Schilling hat recht gehabt, sie will eigentlich inhaltlich debattieren. Das hätte schon vorher auch machen können, natürlich.
Aber inhaltlich debattieren wird schwierig in den nächsten Wochen. Glauben Sie, dass da überhaupt von Seiten der Grünen noch irgendein inhaltliches Thema platziert werden kann?
Nein, aber das ist ja gar nicht so sehr der Frau Schilling die Schuld, die zwar der Auslöser war, sondern dem Krisenmanagement oder dem katastrophal schiefgegangenen Krisenmanagement der Grünen. Ja. Ich meine, geht es denen gut? Haben die in den letzten Jahren keine Krise gehabt, dass plötzlich so auf dem falschen Fuß erwischt werden? Das muss ich mir genau anschauen. Ich meine, die haben ja alle ihre Grundsätze mit dem Handeln des Herrn Kogler, Gewessler und Maurer in dieser Sache über Bord geworfen.
Genau.
Anstand und Moral war für die immer Nummer eins. Das haben sie plakatiert vor der letzten Wahl. Können sie vergessen. Ist weg mit der Geschichte. Frauenthema. Da haben sie noch verzweifelt versucht. Das ist so eine arme junge Frau. Da darf man nichts antun. Täter-Opfer-Umkehr. Was ist die Wahrheit? Heute muss ich mir als Frau überlegen, überhaupt in die Nähe der Grünen zu kommen. Weil sie haben ja Frauen mitvernadert. Also einer Frau zu unterstellen, sie hat ein Kind verloren, weil der Mann schlägt, ist ja nicht ursächlich nur ein Vorwurf an den Mann, sondern auch an die Frau, die gar nicht weiß, wie sie dazu kommt. Deswegen bin ich ja solidarisch mit dem Paar, was die Familie und was diesen Vorwurf anbelangt. Aber ich gebe dir schon recht, was anderes ist jetzt, und da bin ich jetzt beim zweiten Thema, wieso jetzt und wo kommt es her? Das eine ist die Sache selber. Wenn eine Politikerin, die Spitzenpolitikerin ist und Spitzenkandidaten, so wie jetzt Lena Schilling von den Grünen, in mehrfachen Beispielen und nicht nur in einem, Menschen denunziert, vernadert und Lügen verbreitet, das kann man aus dem Brustton der Überzeugung sagen, weil es stimmt. Der hat in der Politik grundsätzlich einmal nichts verloren. Die hat ein Problem mit der Wahrheit. Sie hat nicht nur ein Problem mit der Wahrheit, sie ist die Verkörperung der Unwahrheit in Wahrheit, um das einmal an den Punkt zu bringen. Also das ist ein Problem. Und dann noch etwas. Erwischt zu werden, dass sie das weitererzählt, nämlich gerade die Geschichte mit dem Mann, der seine Frau schlägt und sein Kind verloren hat, und dann als Ausrede die nächste Unwahrheit zu produzieren und zu sagen, sie hat sich nur Sorgen gemacht um die Frau. Ich meine, das ist ja unfassbar eigentlich. Das zeigt ja ein Sitten- und Charakterbild einer Politikerin, die eigentlich sofort den Hut nehmen müsste. Die Glaubwürdigkeit und Authentizität ist komplett zerstört. Die ist nicht mehr rettbar. Und jetzt kommen die Grünen dazu, die das Ganze noch verteidigen, anstatt hier einen Schlussstrich zu ziehen. Jetzt weiß ich schon, man kann sie nicht mehr von der Liste runternehmen. Aber was ist dabei zu sagen? Lena Schilling, wir ziehen sie zurück. Sie wird nicht einziehen ins Europaparlament und der Nummer 2 wird zur Nummer 1 oder was auch immer. Das können Sie ja informell durchaus sagen. Ist in anderen Ländern auch schon passiert. Aber noch einmal die Frage, wer hat ein Interesse, dass das jetzt gekommen ist und von wem ist es? Und da sage ich, wem nutzt es? Das ist immer die Frage zu stellen, wem nutzt das? Wem nutzt es, dass die Grünen jetzt runtergehen? In Wahrheit einer einzigen Partei, und tut mir leid, das sind die Sozialdemokraten. Und es gibt genügend Anhaltspunkte und es ist schon mehr wie Gerüchte, dass das genau aus dieser Ecke kommt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir noch vor dem Wahltag am 9. Juni die Auflösung dieses Kapitels erleben werden. Schau, und jetzt bin ich, so sehr ich das die paar Männer verteidigt habe in der persönlichen Sache, so sehr kritisiere ich sie in der politischen Sache. ich weiß nicht, waren nicht die Frau Born-Männer auch im Unterstützungskomitee des Herrn Pablo, ich weiß es nicht, oder der SPÖ zumindest, möglicherweise, wir wissen, beide sind verortet bei der SPÖ, das bestreiten sie auch nicht, beide sind, und das ist ja auch legitim, alle anderen, die da so ein bisschen mitspielen, aber auch, und jetzt wirklich, es pfeifen ja die Spatzen vom Dach, dass hier eine einzige Partei ein Interesse haben kann, eine Parteiführung, dass dieses gerade vor der Wahl aufpoppt, nämlich die Sozialdemokraten, denn bei denen geht es gerade um Platz 2, nicht um Platz 1, weil schaden tut das allen, die gesamte Geschichte ist ein Sittenbild der österreichischen Linken, in Wahrheit. Ob das jetzt Sozialdemokraten, Grüne und was da noch so alles gereicht und vielleicht, das ist ein internes Match, ein Überlebenskampf der Grünen, die sich auch aufsplittern in ganz Linke, Mittlere und eher Bürgerliche, die da miteinander kämpfen, zum Gaudium einer Sozialdemokratie, die sich von dort Stimmen erwartet, gerade der Herr Babler. Also, mich würde es nicht wundern, wenn sehr bald auch die Urheber und der Ursprung allen dieses Übels hervorkommt. Warum man das gerade, es ist ja witzig, an dem Tag, wo die Grünen ihre Wahlauftaktkampagne präsentieren, kommt es an die Öffentlichkeit etwas, was schon seit Wochen lanciert wird, was seit Wochen diskutiert wird, was seit Wochen eigentlich bekannt war, wird genau an dem Tag gespielt. Und wenn mich jetzt nicht ganz mein politischer Verstand trübt, wir sitzen eh morgen alle noch einmal da, dann wird man das auch wahrscheinlich in den Umfragen sehen, dass die Grünen runtergehen und die Sozialdemokraten zumindest nicht runter, sondern gleich bleiben oder raufgehen. Also das liegt auf der Hand, dass das von dort kommt. Geschmackig ist das alles nicht. Und ob es am Ende wem tatsächlich nutzt, ob diese Strategie der Sozialdemokraten, da jetzt einen Pflock einzuschmeißen, um grüne Wähler zurückzugewinnen, ob das aufgeht, wird man auch erst sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sich die Wähler insgesamt abwenden vor so einem Schauspiel. Es ist grauslich, es ist heuchlerisch, inklusive Bundespräsident. Bei den Grünen ist immer alles in Ordnung, wenn ein Skandal aufpoppt. Bei allen anderen, so sind wir nicht, wie es der Bundespräsident sagt. Und da muss man auch sehr aufpassen. Das ist aber auch ein Selbstreinigungsprozess, denn wir wissen, Van der Bellen ist noch immer ein grüner Ex-Politiker, ein grüner Ex-Parteivorsitzender, der jetzt sein Pinocchio-Puppel, die Frau Lena Schilling, da zu schützen versucht. Es wird ihm nicht gelingen, weil wir es in einer Phase der Abkehr von den ursprünglichen politischen Strukturen sind und eigentlich die Menschen sagen, ich will das alles nicht mehr haben. Das ist alles System, ÖVP, SPÖ, Grüne, NEOS. Und auf der anderen Seite stehen die Freiheitlichen als Antisystempartei. Und ich glaube eher, dass das sogar die Freiheitlichen stärken wird. Hm.
Was sagen Sie dazu? Ich meine, der Zeitpunkt, da sagen ja viele, ist eigenwillig, haben Sie vorher auch gesagt. Oder interessant zumindest. Kann Zufall sein, kann Absicht sein. Und Zufälle glaubt man nicht in Wahlkampfzeiten. Normalerweise wird es der SPÖ nützen? Und ist die SPÖ vielleicht gar nicht so unfroh, dass jetzt diese Vorwürfe aufgekommen sind?
Ja, ich habe da eine Grundphilosophie. Wenn die SPÖ wirklich nach dem Wahltag mit den Grünen kooperieren will, dann muss sie gegen die Wand gelaufen sein, wenn sie da irgendwelche Schritte setzt, zum Beispiel jetzt quasi so hinter den ganzen Dingen gewesen zu sein. Dann war das also jemand...
Ich meine, früher oder später kommt es ans Licht.
Ja, nicht nur das, er kommt ans Licht. Kommt und ans zweitens Licht. Einmal ist es dann für eine Zusammenarbeit, dann, egal auf welcher Ebene übrigens, auf Landesebene, Bundesebene, dann ist das einfach verrückt. Was Besseres fällt mir nicht ein als Satz. Ich weiß nichts. Ja. Ich kann nur sagen, das wäre verrückt, wenn das stimmen würde. Es gibt aber noch andere Parteien, die da profitieren wollen. Es gibt zum Beispiel die KPÖ, ja, die sagt sich, na hallo, wir kommen eh von den Grünen, da können wir ein paar rausreißen noch und die sollten zu uns kommen, siehe Salzburg, siehe Innsbruck und so weiter. Es gibt die NEOS, die ein bisschen angegrünt Politik manchmal hin wieder zur Freude der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer gemacht haben. Ja. Es gibt aber auch die Gruppe der Nichtwähler, wo dann manche sagen, es kann sein, dass jemand, der keine Zweitpräferenz hat, wie das so schön in der politikwissenschaftlichen Sprache heißt, oder bei den Wahlforschern, die sagen, entweder ich will die Grünen oder ich will niemanden. Auch das gibt es. Ja. Das senkt ein bisschen das Quorum, aber das kann jedenfalls für die Grünen nachteilig sein. Eine Werbung ist das Ganze, vor allem der Auftritt der grünen Pharisäer-Führungsgruppe, der Grünpartei, das ist keine Werbung für eine Partei, die bis jetzt in der Regierung war und eigentlich alles daran setzt, weiter zu regieren. Das ist ja die Bestimmung, die der Bundespräsident empfindet. Der würde alles unternehmen, damit es die Grünen wieder in der Regierung gibt. Ich nehme an, das ist sein Selbstverständnis, ja, als parteiübergreifender Bundespräsident. Aber möglicherweise macht er das. Ich weiß nicht, wie er sich dann entscheiden wird. Im Endeffekt wird derjenige eine Regierung bilden, der mehr dem Parlament oder diejenigen. Und damit hat sie die Sache. Also das finde ich, das sind die Punkte, die für mich aus dem Ganzen sich abzeichnen. Und ich war immer schon skeptisch, wenn es versucht wurde, mit so Moralargumenten in der Politik Punkte zu sammeln. Das ist, da hat es einen Savonarola gegeben, das war so ein Mönch im 15. Jahrhundert, der hat sich sogar mit dem Papst angelegt, weil er moralischer als der Papst sein wollte. Na, wie ist der geendet? Der ist am Hauptplatz von Florenz verbrannt worden, Ende des 15. Jahrhunderts. Diese Moral, ich habe auch in der eigenen Partei hat den einen oder anderen gegeben, der diese Argumentationskette versucht, in die politische Diskussion einzubringen. Jetzt wünschen wir uns alle, dass wir ein Volk von moralischen Menschen sind. Das ist ja klar. Ja? Aber wenn ich das überhöhe, wenn ich das so extrem formuliere, wenn ich das zu so einer Kategorie mache, faktisch nur mehr durch Tomás de Torquemada zu übertreffen, dem Chef der Inquisition im 17. Jahrhundert, ja, wenn ich das so weit überhöhe, dann kann ich sehr tief stürzen, wenn ich das dann selbst nicht erbringe und einhalte. Und das Schicksal haben die Grünen momentan gerade jetzt. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich ganz verwundert, erst einmal, dass die überhaupt auftreten sind bei der Pressekonferenz, die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind und der 23-jährigen, sehr begabten, sehr eloquenten, sehr politischen jungen Frau, muss ich sagen, die wird sich das merken und das nächste Mal wird sie sich allein hinstellen, wenn sie wieder was zu vertreten.
Eine Zwischenfrage noch an Sie, weil Sie ja immer und Sie auch als sehr junger Politiker, sage ich mal, früh die mediale Bühne erklommen haben, oder selber erklommen haben die Bühne damals mit ihren berühmten Fragen an den Herrn Kerry. Was würden Sie der Lina Schilling eigentlich raten? Was würden Sie ihr sagen? Würden Sie ihr raten, sich zurückzuziehen? Würden Sie ihr raten, sich zu entschuldigen? Würden Sie ihr raten, weiß ich nicht, ein Sabbatical zu machen? Was wäre Ihr Ratschlag?
Ich bin Gott sei Dank kein Ratgeber bei den Grünen. Ja. Aber im Endeffekt bleibt ja nichts anderes übrig, als das, was eigentlich die Isabel Daniel heute in Österreich geschrieben hat in einem Kommentar. Nämlich da eine Entschuldigung, eine generelle, das würde ich auf alle Fälle machen, obwohl sie das schon einmal mehr oder minder andeutungsweise gemacht hat. Und dann wird es viele geben, die sagen, sie soll eine zweite Chance haben. Das, glaube ich, wird schon so in der Bevölkerung von vielen gesehen. Aber für mich ist das Wichtige die politische Kategorie. Und ich habe einen einzigen Satz zu sagen. Es ist ja nicht, dass ich komme nicht in den Verdacht, jetzt für die Lena Schilling auch noch irgendwie da was Besonderes zu empfinden. Aber wie ich das letzte Mal auf der Südosttangente im Stau gestanden bin, habe ich an die Lena Schilling schon denken müssen, die damals diese Besetzung gemacht hat gegen den Lobautunnel, gegen die Stadtstraßen, also richtig bevölkerungsfeindlich gegenüber ein Drittel der Wienerinnen und Wiener. Und ich will mich mit ihr auseinandersetzen, politisch. Was will sie wirklich in der Europäischen Union bewirken? Was will sie wirklich umsetzen? Wie stellt sie sich in der Migrationsfrage? Nicht nur in der Klimafrage. Jetzt werden sie plakatieren, Klima, 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 weil das ist sozusagen das, was sie momentan hat. Und da bin ich sehr skeptisch. Also entschuldigen bitte mir auf alle Fälle.
Können Sie mit einer Entschuldigung das Ruder herumreißen oder ist es zu spät?
Mittlerweile zu spät, das hätte sie ganz am Anfang. Das
wär, also an diesem Mittwoch bei der Pressekonferenz wäre es Ihrer Meinung nach noch gegangen.
Wie die Geschichte zum Brennen begonnen hat, hätte man das löschen können mit einem Meerkulpa, und so mit einem starken Meerkulpa.
Komplett einer Meinung.
Zu sagen, okay, das war ein Fehler, ich werde es nie wieder machen, entschuldige mich in aller Form. Wahrscheinlich wäre es dann gegessen gewesen. Aber jetzt geht es nicht mehr, weil es schon zu spät ist und weil die Glaubwürdigkeit dahin ist. Und alles, was du sagst, du willst gern sie mit dir politisch auseinandersetzen, das funktioniert nicht mehr, weil er sofort immer wieder die Frage mitschwingt. Alles, was sie jetzt politisch sagt, ist das erstens überhaupt ernst gemeint und zweitens ist das nicht wieder eine Unwahrheit. Ich meine, wenn du nicht einmal mit einer Spitzenkandidatin allein im Aufzug fahren willst heutzutage, weil es könnte ja sein beim Aussteigen, dass irgendwas dir andichtet, was Falsches, so ist es bei der Frau Lena Schilling, das ist das Berufsdenunziantentum. Jetzt hat die Politik insgesamt schon keinen guten Ruf, sind wir uns alle einig. Jetzt kommt aber diese Facette noch einmal doppelt daher, dieses Denunzieren um jeden Preis. Alles, was nicht nieder- und nagelfest ist, Journalisten, Politiker, die paar Männers, alles, was wir da wissen, den Herrn Tür, alles, die werden alle denunziert und die müssen sich auch wehren. Das geht ja weiter. Ich glaube nicht, dass der ORF sich das erlauben kann, das einfach im Raum stehen zu lassen, sondern da muss man was dagegen tun. Und das ist, jetzt kommen wir aber nochmal zum Ursprung. Meine entscheidende Frage für die nächsten Tage ist, und das Ganze kriegt das ja ein Bild. Schau, wir diskutieren ja noch etwas anderes daneben. Wir diskutieren jetzt seit Wochen, inwieweit sind diese Hinterkammergespräche, diese Wirtshausgespräche im Extraraum zwischen anderen Parteien zur Bildung einer Koalition gegen den voraussichtlich stärksten Herbert Kickl schon gediehen. Wenn man das jetzt weiß, wenn das mitschwingt, dass da die Grünen nur eine Chance sind mit der Sozialdemokratie. Nicht ohne wird es nicht gehen. Sie brauchen die Sozialdemokratie. Dann schließt sich für mich wieder der Erklärkreis, warum gerade der Herr Kogler und diese Runde, und den Herrn Kogler kennen wir aus der Vergangenheit ganz anders, das war der, der beim Kurz gesagt hat, das geht sich nicht mehr aus moralisch, der muss zurücktreten. Und wie die jetzt alle einknicken, wie sich die entleiden gegenüber der Sozialdemokratie. Jetzt wissen wir Beobachter und eigentlich alle anderen politischen Kenner, woher die Geschichte kommt und warum sie jetzt kommt, dass sie aus der sozialdemokratischen Ecke kommt. Na, hast du irgendeine einzige Attacke gegen Attacke der Grünen jetzt auf die Sozialdemokratie gesehen? Nein. Sondern anonymes Gefurze, sagt der Herr Kogler, nur ja nicht attackieren, weil wir brauchen ja die Sozialdemokratie noch. Das heißt, die sind schon so entleibt, die Grünen, in dem Wissen, dass sie die Sozialdemokratie nach der Wahl brauchen werden, weil ohne die kommen sie nicht mehr in eine Regierung hinein, dass sie jetzt auch ganz vorsichtig sein und nur ja nicht die SPÖ verärgern und nur ja nicht den Verursacher, ich bin mir ganz sicher, dass das von dort, den Verursacher der Publikation, der Veröffentlichung, der Verursacher Sozialdemokratie und ihre Helfer, darf nur ja nicht benannt werden, weil da verscherzen wir uns mit der Sozialdemokratie. Das ist doch die Wahrheit, das muss man einmal aussprechen und das wird interessant werden. Wieso sind die Grünen so, wie sie jetzt sind? Wieso sind sie so defensiv? Wieso sind sie so zurückgezogen? Wieso benennen sie nicht den Urheber? Wieso benennen sie nicht die Attacke, die da von der Sozialdemokratie kommt? Und es ist am Ende eine sozialdemokratische Attacke. Wieso gibt es da keine Offensive? Weil schon längst hinter den Kulissen wahrscheinlich schwarz-rot-grün ausgemacht ist. Und das muss man wissen. Und die Wähler noch wissen, dass es hier offenbar bereits eine Absprache gibt, die man nur so verhindern kann, indem auch die drei Parteien gar keine Mehrheit haben, sondern dass man den unterstützt, der der Herausforderer ist. Das muss man jetzt einmal sagen. In Wahrheit haben sich die Grünen in dieser Causa wehrlos ergeben. Sie haben kapituliert. Sie sind ins anonyme Gefurze das hast du gesagt, der Dammwind-Experte Kogler und seine Truppe sind ins anonyme, in die anonyme Attacke abgetaucht. Immer wenn man das macht, aber in Wirklichkeit weiß von wer es kommt, ist völlig klar, was dahinter steckt. Das ist meine Analyse. Das heißt, die Planungen von Schwarz-Rot-Grün sind sehr weit fortgeschritten. Diese Geschichte ist ein Versuch für die Sozialdemokratie aus dem grünen Bereich Stimmen zu holen. Ich glaube, es wird gelingen, ich sage das auch dazu. Ich glaube, es wird in dem Fall nicht im großen Bereich, aber es wird im 2-3 Prozentpunkte-Bereich gelingen, weil halt die Grünen total zerstört sind. Kann aber noch eins passieren, dass sie die total verrechnen und dass die bei der nächsten Nationalratswahl überhaupt aus dem Parlament
fliehen. Also ganz ehrlich, für einen Freispruch der vielen grünen Intriganten, die von Haus aus die Lena Schilling nicht wollten.
Das ist wieder was anderes.
Die
sind ja auch zerstritten.
Natürlich. Also, da muss ich schon mal kurz einwerfen. Da gibt es natürlich.
Einige, die keinen Listenplatz gekriegt haben oder Motiven, nicht die EU-Spitzenkandidaten.
Ja, wirklich, jeder gegen jeden. Da gibt es immer eine Motivenlage. Das ist ja wie ein Wild-West-Film.
Naja, und es kommt ja noch ungemach, wenn das stimmt, kommt ja noch eine grüne Splittergruppe jetzt bei der Nationalratswahl. Seit heute wissen wir das.
Ich glaube, die Frau Petrovic
tritt da an, oder die wird auch noch ihre Fans haben bei den Grünen. Also,
ja, da ist was los.
Die ersten Wetten werden angenommen, dass die Grünen die 4%-Hürde nicht schaffen, bei der Nationalratswahl.
Ehrlich gesagt, wenn ich eine strategische Gruppe habe bei der SPÖ, lasse ich die Finger davon, dass ich da irgendwas unternehme, womit die Kooperation, das Vertrauen, das Allfällige, was man braucht, wenn man eine allfällige Regierung bilden will und eine dritte Partei brauchen würde. Ich weiß ja nicht, was wirklich sein wird, wieder der Wähler und die Wählerin zu entscheiden haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so verrückt ist und sie alles zerstört für den Fall der Fälle. Weil was willst du denn dann? Du sitzt dann an einem Tisch, du hast die Regierung gesagt, erstmal brauchst du ja überhaupt, ich sage das jetzt zum x-ten Mal, aber ich sage es gerne noch einmal, wenn du nicht ein gescheites Wahlergebnis hast, wenn du nicht einen Dreier fahren hast, brauchst du ja gar nicht auf einen Verhandlungstisch setzen, das ist ja sinnlos. Da kannst du ja nur mit einer weißen Fahne wascheln dort. Also das ist einmal sowieso die Voraussetzung. Und dann sollte man die Neos nicht ganz vergessen. Nicht nur, dass die in Wien jetzt sehr engagiert übrigens in der Politik machen, wo mich wundert, dass ich da neue Töne höre, was diese Frage der Familiennachzüge und der nicht deutsch sprechenden Schüler in den Schulen und so, das ist ja mal ein interessanter Input, der da kommt. Also die Neos werden jetzt wahrscheinlich, ich glaube, das kann sein, dass die wirklichen Gewinner dieser ganzen Auseinandersetzung, dieses Schilling-Gate, ja, dass das die Neos sind. Also ich schließe das nicht aus.
Oder der Pogo. Ja.
Der Pogo, Bier hat da noch keine Rolle gespielt bei der ganzen Geschichte. Er hat sich vornehm zurückgehalten. Also ein gemeinsames Bier, Schilling, Pogo, habe ich noch nicht gehört.
Zum Schluss dieses ersten Teils vielleicht noch, war das am Mittwoch auch der Beginn des Endes des Werner Kogler, den wir da gesehen
haben? Ja, aber das war schon vorher. Das war vielleicht noch ein Beschleuniger, weil jetzt drauf gekommen ist, dass dann, wenn er selbst nicht die Intrige führt, so wie bei Kogler, da war er erfolgreich, sondern wenn es einmal gegen ihn geht, völlig nackt ist und überhaupt keine Antworten hat und nicht krisenfest ist. In Wahrheit ist das die erste große Krise der Grünen in dieser Legislaturperiode als Regierungspartei. Es kommt ja noch dazu, wenn das irgendeine kleine Splitter-Oppositionspartei war, wäre der Fokus vielleicht nicht im Vordergrund, aber das ist immerhin eine Regierungspartei. Mhm. Und wenn man sich seine Persönlichkeitswerte, jeden Donnerstag schauen wir es uns an, die sind ja da unter dem Tisch, da kommt er ja nicht unter den Tisch auf, der liegt da irgendwo bei 4-6% jedes Mal. Das heißt, ja, das ist das Ende und das ist aber zugleich der Beginn des Intrigenspiels. Und ich glaube, dass das schon ein Grund auch ist, nämlich intern hast du völlig recht, die Grünen sind im Moment nicht die Grünen, sondern die Grünen sind mehrere Grüne. Listen und Gruppen. Eine davon spaltet sich jetzt ab mit Petrovic und macht eine neue Gruppe. Ich schließe nicht aus, dass das die letzte ist, sondern dass da noch was kommt. Ich glaube, es kann auch sein, dass sich die Grünen überhaupt total auffächern, weil ja dort der Zorn so groß ist auf die Parteiführung. Kogler wäre gut beraten, um das an den Punkt zu bringen. Ich bin ja nicht der Ratgeber der Grünen, aber in Wahrheit muss Kogler vor der Wahl klar Tisch machen, muss eine neue Führung installieren, eine neue Spitzenkandidaten und selbst zurücktreten, denn er wird das nicht mehr daheim. Also auf der einen Seite war er der die Grünen wieder ins Parlament geführt hat, allerdings nur dank der Kurzschlusshandlung von Sebastian Kurz, der diese Regierung damals aufgelöst hat, sonst wären sie bis heute nicht im Parlament. Ich glaube, ich bin immer mehr davon überzeugt und als ich das schon vor mehreren Wochen gesagt habe, bin ich belächelt worden, dass Kogler möglicherweise auch der ist, der die Grünen wieder aus dem Parlament führen wird. Heute ist das nicht mehr so unrealistisch. Das heißt, ja, Kogler, das ist zu Ende, das geht nicht mehr weiter und lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, aus der Sicht der Grünen.
Die spezielle Rolle der Frau Gewessler sollte man würdigen.
Ja. Der Frau Zadisch.
Ja, und der Frau Zadisch. Die Gewessler war ja im Gespräch als Spitzenkandidatin und die hat dann gesagt,
als EU-Spitzenkandidatin.
Und die wird gesagt, na, wir verewigen uns sowieso in der Regierung, wir schauen, dass man...
Sie hat angeblich gesagt, sie macht es nur, wenn sie europaweit der Spitzenkandidatin der Grünen wird und nachdem sich das nicht ausgegangen ist.
Den bescheidenen Ansatz der Frau Gewessler habe ich immer geschätzt. Ja, also ich finde, das ist eine sehr zurückhaltende und bescheidene Forderung, die sie da gestellt hat. Und sie war schuldbewusst, weil dort die Lena Schilling dort gestanden ist, aber überhaupt als Spitzenkandidatin, hat unter anderem die Frau Gewessler zu verantworten. Sie hat es versucht, optisch dadurch zu korrigieren, indem sie, während die Lena Schilling geredet hat und der Kogler geredet hat, immer hinten daneben sichtbar für die Kamera gestanden ist und immer so mit dem Kopf gewackelt hat. Die hat einen Wackelkontakt am Politischen gehabt, der hat sich gewaschen gehabt. Also das war die Gewessler. Ja. Die Sadic ist immer schon, war mit der in einer Fernsehdiskussion, einen Sonntagabend im ORF, die ist eine, die kennt sie aus, die ist kompetent, die hat die WKStA arbeiten lassen, die will eigentlich, die hat alles, was die alles überlebt hat. Und die hat dieses Überlebensgen. Mhm. Und die spürt schon langsam, da fangen ihre Ohrlappen zum Zittern an. Sie weiß, mit Kogler geht's zu Ende.
Manche sagen ja, sie ist der Heinz Fischer der Grünen. Sie ist immer nicht da, wenn's brenzlig wird.
Na Moment.
Das ist ein harter Vorwurf.
Na Moment. In der Politik gibt's folgenden Grundsatz, ganz kurz gesagt. Ja. Und das ist ein ehrenvoller Grundsatz. man muss wissen, wo man dabei ist und man muss vor allem wissen, wo man nicht, dabei ist. Ja. Und da gibt es welche, die haben das zur Meisterschaft entwickelt und das Adic gehört da wahrscheinlich auch dazu. Und ich frage mich die Sekretärin, die Vogler, was du vorhin völlig richtig gesagt hast, die entschuldigt sich für den Kogler. Sagt der Kogler, na, Moment, da muss ein Gespräch geben und da wird die Vogler gesagt haben, sag mal, Kogler, bist du noch ganz dicht, du musst dich entschuldigen. Der Kogler hat gesagt, nein, niemals werde ich mich entschuldigen, aber dann mach's halt ich. Und dann ist der Vogler rausgegangen und hat gesagt, ich muss mich entschuldigen für den Kogler, der ist bockig. Ja, die müssen das Ganze
erzählen. Für sein Gefurze.
Fürs Gefurze muss er sich entschuldigen, der Darmwind-Experte. Also ich finde, die geben ein Bild ab. Ich warte nur mehr auf die Kabarettisten, die sonst immer alle anderen veräppeln. Ja, immer alle anderen Parteien, alle anderen Politiker.
Die sind ja alle grün.
Naja, aber jetzt müssen sie sich entgrünen und müssen endlich einmal die Grünen auch aufarbeiten. Es wird Zeit.
Gut, wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sprechen wir gleich weiter. Dann sprechen wir über die EU-Wahl, den EU-Wahlkampf und die großen Themen, die abseits von Lena Schilling ja eigentlich uns in den nächsten Wochen beschäftigen sollten. Ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück.
Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Wir sprechen über die EU-Wahl und die großen Themen bei dieser EU-Wahl. Und da gibt es einige Pflöcke, die schon eingeschlagen sind. Das eine ist das Thema Frieden und Ukraine-Krieg und wie es dort weitergehen soll und welche Rolle die EU spielen soll. Das zweite ist die ganze Asyl- und Migrationspolitik. Und das dritte Thema, auf das die Sozialdemokratie in diesem Wahlkampf sehr stark auch in Österreich setzt, ist Gerechtigkeit, Sozialunion und seit Neuestem auch ganz neue Töne des Andreas Schieder, nämlich Europe First. Das könnte ja eigentlich vom Donald Trump stammen.
Der stammt von Donald Trump, ja, aber das muss ein weitschichtiger Verwandter gewesen sein, weil der hat natürlich gemeint, die Vereinigten Staaten sollen die Nummer eins in der Welt sein, was sie ja nach wie vor in einem gewissen Sinn immer noch sind, aber sich bedroht fühlen, vor allem von China wirtschaftlich herausgefordert, von Russland, von den neuen Blöcken, die sich da entwickelt haben. Er sagt, Europa first, das hat was in Bezug auf die USA. Ich nehme an, er wird primär gemeint haben, unabhängig von den USA, unabhängig von Moskau, von Peking, dass da Europa zu einer eigenen Größe und Identität sich immer mehr entwickelt. Und zwar meine ich das jetzt nicht primär von der Verteidigung und von der Rüstung her. Die diskutieren das alle, wir müssen Atomraketen aufstellen, aufrüsten, Sozialstaat abbauen, die Leute werden verarmen, dafür sind wir vollgestopft mit Raketen, Panzern und Haubitzen. Also ich finde, dass eine ganz verrückte Diskussion da ist. Und die Sozialdemokraten, die Sozialdemokratie ist ja eine Friedenspartei immer gewesen. Ich kann mich noch erinnern, was wir da für einen Beitrag geleistet haben. In Österreich haben wir nicht einmal Kriegskredite beschlossen 1914, als der Erste Weltkrieg gekommen ist. Also das ist etwas, wo die Sozialdemokratie eine hohe Glaubwürdigkeit hat. Und daher finde ich, kann man das so sagen. Europa first meine ich nicht im Inneren. Da müssen Nationalstaaten Kriterien weiter aufrechterhalten, weil da ist man näher beim Bürger, da kann man in der sozialen Gerechtigkeit wirksamer agieren und, und. Also ich finde, das ist etwas, da bin ich sozusagen anders unterwegs. Ich gratuliere dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez, das ist eine tolle Leistung. Das ist auch für Europa wichtig, wo er bewiesen hat, wenn man sie in Katalonien hinstellt, wo die Separatisten dort erzählen, abspalten, abspalten, dann geht es uns besser. Und ja, Schmoren ist ihnen besser gegangen, ja, nämlich wie die Separatisten dort das Sagen gehabt haben, es sind die Investitionen geringer geworden, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. So, und genau das wird jetzt das Gegenteil sein. Und das ist ein Signal, dass eine Politik, und der ist auch übrigens für die Anerkennung eines palästinensischen Staates, Sanchez. Der ist nämlich, der ist auch in die Frage Gaza für Waffenstillstand. Das ist einer, der wirklich mutig außenpolitisch Position bezieht. Und viele andere sagen, was ist mit einem Waffenstillstand in der Ukraine, sofern das die Russen überhaupt akzeptieren. Ja, das war natürlich, das ist überhaupt der Verrückte, der Herr Putin. Es war schön, es gäbe dort einen anderen. Aber es ist jetzt einmal so, mit dem muss man also in einem gewissen Sinn auch leben lernen. Aber das ist etwas, wo die Sozialdemokraten in Europa sich orientieren können, wenn man mutig und unkonventionell da auftritt und vorangeht. Und dann ein letzter Punkt noch. Dieses ewige, alle Rechtspopulisten oder noch schlimmer, in einen Topf reinhauen. Du musst differenzieren. Wenn die Nazi-Jäger Glasfeld in Frankreich, Beate, Serge Glasfeld, die Le Pen sogar unterstützen und sagen, die kämpft gegen einen Antisemitismus, die hat ihren alten, den Nazi, ja, Jean-Marie Le Pen, aus der Partei rausgehauen. Ich kann per se scheinen, nicht sagen, um Gottes Willen, Le Pen soll man wollen. Ich bin nach wie vor der Meinung, bei allen Völlern, da gibt es andere Parteien, die da wichtiger und besser sind. Aber man muss diese Differenzierung zur Kenntnis nehmen. Oder wenn die Meloni in Italien sagt, ich mache die Politik, das trage ich weiter, ich bin für Brüssel, ich bin solidarisch mit der Ukraine, das ist eine andere Qualität. Es gibt da Differenzierungen. Ja? Nicht-Differenzierungen gibt es bei der AfD, das sind keine Freunde. Die gehören politisch bekämpft mit allen nur denkbaren Mitteln, das brauchen wir gar nicht reden. Also ich habe da ein bisschen ausgeschweift, aber ich finde, in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, wenn wir da sehen, dass sich Europa wirklich auch zusammentun muss. Und da ist der wichtigste Punkt, neben Fairness und sozialer Fairness und neben Frieden, ist natürlich im Endeffekt auch die Frage, wie gehe ich mit der Wanderung, mit der Zuwanderung um? Und da bin ich der Meinung, dass man da Asylobergrenzen, Antragstellen von Asylansuchen außerhalb der Europäischen Union, damit man da sich leichter tut, wenn sie abgewiesen sind, dass sie nicht dann trotzdem in der EU sind und. Und da, glaube ich, kann Österreich einen Beitrag, muss Österreich einen Beitrag leisten. Und daher bin ich in dem Sinn eigentlich ein ziemlich engagierter Europäer.
Mhm. Jetzt muss man sagen, das große Thema, abseits jetzt von der Causa Schilling, ist nach wie vor Asyl und Migration. Es wird jetzt über Familiennachzug debattiert, es wird über einen Asylkodex, den Vorarlberg einführt beispielsweise, gesprochen. Es wird europaweit darüber debattiert, wie geht man mit dieser ganzen Migrationsthematik um, wo führt man Verfahren durch, Stichwort Afrika etc. Wird das zentrale Thema Ihrer Meinung nach, Migration und Asyl bei dieser Wahl?
Ich finde es immer sehr spannend, wir beide sind jetzt beobachtende Innenpolitik über 30 Jahre oder noch länger. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Immer dann, wenn wir uns Wahlen nähern, übernehmen andere Parteien eins zu eins Forderungen der Freiheitlichen, die Wahlen meistens gewinnen, logisch. Nur jetzt geht es nicht mehr. Und ich bin ja sehr froh, ich bin auch dankbar, dass jetzt die Sozialdemokratie und Andreas Schieder das einmal formuliert haben, worum es denen geht, nämlich Europe first, Europa zuerst. Und das ist richtig aus deren Sicht. Das sagen auch die ÖVPler, die Sozialdemokraten, die Grünen und die Neos, die sagen alle Europa zuerst und eine Partei, nämlich Herbert Kickl und die Freiheitlichen, sagen Österreich zuerst. Und das ist der große Unterschied. Während sie die alle darum kümmern, wie man noch mehr die Kriegsmaschinerie anwirft, wie man die Menschen noch mehr im Stich lässt, wie man keine direktdemokratischen Maßnahmen zulässt. Es hat keine einzige direktdemokratische Abstimmung gegeben, außer immer alle 5 Jahre die wollen, weil die dort das gar nicht wollen. Dieser Klüngel, diese Systemparteien, die 4, ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos, alles eins, die sagen Europa zuerst, Herbert Kickl und die Freiheitlichen sagen Österreich zuerst. Und ja, das gilt hauptsächlich und vor allem natürlich für die Migration. Weil eine kommende Regierung, da mache ich einen Vorblick auch schon auf die Nationalratswahl, die unter einem freiheitlichen Bundeskanzler, einen Volkskanzler, für den zuerst das Volk und dann der Kanzler kommt, regiert wird, wird es diese Festung Österreich geben. Da wird es ab der ersten Zeit dieser Regierung keine Zuwanderung mehr geben. Und da, es geht nur mehr darum. Es geht, wir wissen, Europa ist gescheitert in der Zuwanderung. Europa wird niemals ein wirksames Modell gegen diese Völkerwanderung, die auf uns zukommt, zustande bringen. Also muss es Österreich sein und eine starke Regierung in Österreich, die sagt nicht Europa zuerst, sondern Österreich zuerst. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir auch hier alle anderen Systemparteien segeln alle auf derselben Welle in Wahrheit. Die ÖVP macht immer Knopf vor der Wahl, wiederholt sie das, was die Freiheitlichen sagen. Während der Legislaturperiode haben wir die meiste Zuwanderung ever unter der ÖVP-Regierung, ÖVP-Grüne. Die höchsten Zuwanderungszahlen, wir haben in den letzten 4 Jahren 350.000 Asylanten in das Land gelassen. Das muss man sich einmal vorstellen, was das bedeutet in so einem kleinen Land wie Österreich. Wir haben gemessen an der Bevölkerungsdichte mehr Zuwanderer im Land als die Vereinigten Staaten von Amerika. Das muss man sich einmal vorstellen. Wir sind an der Spitze, in der weltweit, das dank der österreichischen Volkspartei und ihren Trabanten, die da herumlaufen. Und das muss man einmal, dieses System muss man einmal abwählen. Und das kann man am 9. Juni machen. Wenn man am 9. Juni da ein starkes Signal dagegen setzt, gegen dieses System der 4 Systemparteien, dann wird sich wahrscheinlich schon was ändern, weil es gibt dann ein bisschen Zwischenraum bis zur Nationalratswahl, wo sich einige etwas überlegen werden müssen. Und wenn ich eine Sozialdemokratie auch habe, um auf das andere zu kommen, die bei allen Unfug mitgemacht hat auf der Europäischen Unionsseite, bei allen Maßnahmen gegen Corona, gegen diese entmenschlichen, gegen die
Grundrechtsabschaffung, überall mitmacht, Lockdowns, Impfpflicht, SPÖ hat überall dabei, wie Soletti, immer dabei. Und da auch die Freiheitlichen die einzigen waren, die dagegen waren. Oder wenn eine Sozialdemokratie, tut mir leid, ich weiß, du bist anderer Meinung, aber deswegen ist auch keine Attacke gegen dich, aber wenn eine Sozialdemokratie an ihrem Parteitag beschließt, legale Flüchtlingsrouten zu definieren, das heißt, wo man den ganzen, die in den Flüchtlingslager drin sitzen, auch nur erklärt, wie sie am besten nach Österreich, nämlich nach Wien, weil dort der Obermufti, der Herr Ludwig, sitzt und alle einlässt und ihnen auch noch tausende Euro an soziale Gelder, Steuergelder, der harte Arbeit der Steuergelder der Österreicher überreicht, dann weißt du, was es geschlagen hat. Und das jetzige, das aktuelle, das Scheitern der Sozialdemokratie in Wien beim Familiennachzug ist ja so kennzeichnend. Und dann, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergeht, ist ja eigentlich unfassbar, weil es in Wien eben Zustände gibt, jetzt haben wir heute erfahren, 70-80%ige Parteiensprechen in den Schulen, muss man sich alles einmal vorstellen, dort kannst du nicht mehr unterrichten, das bricht gerade in sich ein, das implodiert durch den Familiennachzug. Und jetzt auf einmal, wo dem Ludwig und der SPÖ in Wien das Wasser, na, nicht bis daher, sondern schon bis daher steht, sagen sie, helft uns bitte, wir müssen jetzt die ganzen Asylanten, Flüchtlingen und Familien, die eh so gut leben in Wien, müssen wir jetzt über ganz Österreich verteilen. Ich hoffe, dass Herrn hört Fülle zu aus den restlichen 8 Bundesländern, weil das ist das Konzept der Sozialdemokratie. Wir müssen aus den allen 8 anderen Bundesländern ein Wien machen. Oder besser gesagt, Wien ist es ja nicht mehr. Ein Kabul ist eher, ja, oder ein Marrakesch, weil Wien ist ja in vielen Teilen nicht mehr Wien, das ist Kabul und Marrakesch. Das kommt jetzt auch in die Bundesländer, weil es die Sozialdemokratie so will. Also ich muss sagen, da braucht es wirklich Widerstand. Und dieser Widerstand gegen diese Wahnsinnigkeiten, dass man sagt, wir holen nur mehr herein und verteilen sie jetzt auf ganz Österreich, damit wir in ganz Österreich so Zustände haben, bei der Migrantenkriminalität, beim Einbruch des Bildungssystems, bei den Sozialleistungen, die wir uns nicht mehr leisten können. Das ist sowas von absurd. Und ich glaube, dass viele Menschen am 9. Juni dieses System der 4 anderen Parteien abwählen werden, weil es nicht mehr geht, weil wir uns das nicht mehr bieten lassen können und weil wir es uns auch nicht mehr leisten können. Und ich glaube, dazu ist die EU-Wahl eigentlich ein guter Punkt. Und Herbert Kickl und Harald Glimski sind eben die Einzigen, die sagen Österreich zuerst, alle anderen sagen Europa zuerst.
Ich sage beides. Ich sage Europa zuerst und Österreich zuerst.
Das geht nicht. Das geht schon. Kann immer noch.
Nein, ich sage da was. Das geht. Oh, ich glaube schon, dass das geht. Nicht. Es gibt viele, viele, viele Fragen, da muss Österreich zuerst sein. Ja, das betrifft unsere Identität, die Neutralität, die soziale Sicherheit. Schau, wenn ich sage, wir müssen in Europa einen sozialen Level haben, dann sollten wir theoretisch um mehrere Etagen runtergehen, weil wir den höchsten sozialen Level haben. Wenn wir sagen, ganz Europa muss ein super Gesundheitssystem haben, ja super, natürlich, aber auf dem österreichischen Level, überall Österreich zuerst, sage ich, Pensionssystem in Österreich, Österreich zuerst. Aber es gibt vieles, wo ich sage, Europa zuerst. Ich will nicht, dass wir ein Spielball der wirtschaftlich und militärisch Mächtigen dieser Welt sind. Und da, finde ich, hat Österreich Interesse daran, auch als Teil Europas, auch als neutraler Teil Europas. Da wird ja viel Schindluder da gerade getrieben mit der Neutralitätsdebatte. Ja? Wo die sagen, na, da machen wir doch etwas so einen Raketenschirm. Wie werden dann die Raketenabschussrampen nicht ein Zielpunkt werden anderer Raketen? Ich frage mich, wer will Österreich überhaupt mit Raketen beschießen? Was bringt das geostrategisch? Ja? Weil die, die das vielleicht machen, waren eh schon einmal da und sind dann 1955 wieder abgezogen. Also ich verstehe das nicht. Aber es ist eine Debatte, wo die Rüstungsindustrie im Hintergrund ihre ganz großen Geschäfte machen wollen. Rheinmetall und wie die alle heißen. So, das ist einmal der eine Aspekt. Und daher glaube ich, es ist beides im Endeffekt machbar. Dass wir unsere Grenzen besser kontrollieren müssen und dass das nicht geht, dass vor allem aus fernen Kulturen und fernen Religionen ein unkontrollierter Zuzug da ist, das geht aus 1000 Gründen nicht. Und wir haben Integration für Zuzug, heißt der sozialdemokratische Grundsatz, und die Grenzen erreicht. Das ist das, was der Wiener Bürgermeister gemeint hat. Wien hat die Grenzen erreicht, 200% von den 100%, die sie zu erfüllen haben. Da hat er recht. Ja. Ich glaube, dass es aber einen zusätzlichen Ansatz geben muss bei den Leistungen, dass man die vereinheitlichen für die Asylwerber, für die Asylberechtigten, dass das gleichgeschalten wird zwischen allen 9 Bundesländern und dass wir eine Obergrenze bei den Asylwerbern haben, wo wir sagen, so aus und jetzt müssen andere Länder sie aufnehmen und das nicht immer alles nur in Österreich stattfinden, weil sie in Österreich halt bekanntermaßen am schönen Grenzen ist. Also da glaube ich, das war die Botschaft, die da der Wiener Bürgermeister abgeschlossen hat. Ansonsten in den Punkten Corona, EU, auch die Rolle davon. Ich bin ja der Meinung, man muss alles daran setzen, dass die von der Leyen nicht mehr da die Vorsitzende wird. Ja, die braucht wirklich niemand. Die ist sozusagen eine Lobbyistin. Ja. Die war früher Verteidigungsministerin in Deutschland. Die ist eine Lobbyistin der Rüstungsindustrie. Ich unterstelle das einmal politisch. Ja. Ich will sie nicht verletzen, ich will mir keine Klage einhandeln, aber ich habe diesen Eindruck, ja, dass man da also im Endeffekt wirklich also ansetzen muss. Und wir führen immer noch die Friedensinitiativen für diesen Ukraine-Russland-Krieg. Also was versuche wenigstens. Ja, Sanchez probiert das übrigens. Sanchez denkt auch darüber nach, wie man da für Frieden, der Sozialdemokrat Sanchez in Spanien, das ist einer, der wirklich noch Politik versucht zu machen und auch dabei erfolgreich ist.
Aber weil immer wieder auch Frieden kommt, und teilweise wird es plakatiert von den Parteien, es kommt natürlich in allen Diskussionen vor, die Frage ist, aber wie?
Na, das Skurrile ist nicht nur, aber wie, sondern die Europäische Union macht ja genau das Gegenteil. Das heißt, sie tragen den Frieden auf den Lippen, aber handeln genau gegenteilig, indem sie die Rüstungsindustrie befeuern. Mhm. Und indem sie, und das ist der Kardinalfehler der Europäischen Union, bei maßgeblichen Entscheidungen, wo auch unsere Milliarden hineinfließen, nämlich die Milliarden unserer Mitbürger, unserer Steuerzahler, dort die Menschen gar nicht fragen. Ist irgendjemand in Österreich gefragt worden, ein Einzelner nur, ob er das überhaupt will, dass mit unserem Geld Rüstung betrieben wird, in die Ukraine geschickt wird, dort ausgeben wird für was weiß ich was, Panzer und alles Mögliche. Niemand ist gefragt worden. Und solange die Europäische Union, und das ist der Hauptvorwurf, auf die Menschen vergisst und die Menschen nicht mitnimmt, kann es auch kein Europa zuerst geben, sondern wird es immer Österreich zuerst geben. Und jetzt erlaubt mir das nur als Patriot, muss ich da das sagen, wenn Sturm Graz am Sonntag Meister wird, von dem ich jetzt einmal ausgehe, dann ist Sturm Graz zuerst. Dann kann nicht Salzburg auch zuerst sein, dann ist Salzburg eben Zweiter. Also das geht sich nicht aus. Man kann nicht sagen, Europa zuerst und Österreich zuerst, genauso wenig, wie man sagen kann, Sturm Graz wird Erster und Salzburg wird Erster. Es kann nur einen geben. Und im Zweifel ist der Patriot immer für das eigene Land. Deswegen sind wir auch Patrioten. Und deswegen sind auch die Freiheitlichen die einzige patriotische Bewegung in diesem Wahlkampf, die sagen, wenn es darauf ankommt, dann ohne Kompromiss für Österreich. Und das braucht man, gerade bei so einer EU, wie wir sie jetzt erleben. Eine EU der Zentralisten, der Bürokraten, der Geldverschleuderer, der Kriegstreiber und der, wie soll ich sagen, dieser politischen Kaste, die keiner mehr anschauen kann, von der von der Leyen abwärts tut. Die alle nur für sich selber da sind, aber nicht für die Menschen. Und das Österreich zuerst bedeutet ja nicht für seine Politiker oder für eine politische Kaste, sondern für seine Menschen. Und da gibt es einen anderen Zugang. Da haben die vier Systemparteien, ÖVP, Grüne, SPÖ und NEOS, einen anderen Zugang. Die haben diesen Zugang nicht, dass man sagt, wir sind einmal unseren Menschen in der Pflicht, weil die wählen uns ja, auch ins Europäische Parlament. Und da schicke ich lieber Mandatare hin, die das Herz auf der österreichischen Seite haben, wenn es darauf ankommt. Und die auch für Österreich dort abstimmen. Und die bei entscheidenden Fragen dort einmal auf den Putz haben und sagen, wieso werden wir nicht gefragt? Warum wird unsere Bevölkerung, die uns hier gewählt hat, eigentlich nicht gefragt in direktdemokratischer Abstimmung? Das ist ein schweres Versäumnis der Europäischen Union, deswegen ist sie ja so unbeliebt. Weil sie nimmt die Menschen nicht mit, sie agiert gegen die Menschen mit irgendwelchen lustigen Stöpselverordnungen, Bananenkrümmung und solche Sachen, beschäftigt sie sich, aber nicht mit den wesentlichen Punkten. Und das ist bei der Migration eben auch so. Und noch einmal, wenn du sagst, eine Asylobergrenze, dann haben wir die schon erreicht. Es gibt keine andere Asylobergrenze als die Nullgrenze. Wenn dieses Glas Wien ist, es ist zwar gerade nicht voll, aber wenn das voll ist mit Wasser, dann kannst du ja nicht noch mehr Wasser reinschütten, weil dann geht es über. Und genauso ist es in Wien. Wir sind in Wien bis über die Grenze voll. Es ist nicht mehr möglich. Irgendwer hat einmal gesagt, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, da warst du auch in der Politik, das Boot ist voll. Und das kannst du nicht mehr als unterstreichen jetzt. Es ist schon lange voll, und zwar seit vielen Jahren. Und schon der Jörg Haider hat in den 90er Jahren darauf hingewiesen, auf all das, was jetzt auf uns zukommt. Auf den Einbruch des Schulsystems, der Kriminalität etc. Und daher brauchen wir wieder Politiker, auch auf der EU-Ebene, die mit einem Auftrag ihres Landes dorthin gehen und diesen Auftrag erfüllen. Und du nicht sagen, Europa zuerst, weil mir wichtig ist, was vielleicht in Italien oder in Deutschland, wo im Moment eine Regierung des Wahnsinns in Wahrheit regiert, dass ich dort schaue, dass denen gut geht. Nein, unserem Land muss uns prosperieren. Wir müssen dafür kämpfen, dass unserem Land gut geht. Und ich glaube, das ist eine super Wahl, um das hervorzustreichen, Und die Freiheitlichen haben da wieder mal, das muss man ihnen, gratulieren, genauso wie in der Zuwanderungsfrage oder in der Corona-Frage, haben sie auch in dieser Patriotismusfrage eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal, weil das keine anderen der vier Parteien formuliert.
Schau, du hast immer eine klare Position gehabt gegen den Antisemitismus, das habe ich immer sehr geschätzt, hast das mehrfach auch in der Sendung gesagt. Du hast es auch nicht so gemeint, nur das Boot ist voll, haben die Schweizer damals gesagt, wie die Juden flüchten wollten. Nein,
das war der sozialdemokratische
Generalsekretär. Und leider hat es einer auch von uns einmal gesagt, ja, ja, richtig. Aber jetzt hat er entschuldigt dafür, also das war ein Fehlgriff, der diesen historischen Bezug natürlich auch nicht gemeint hat. Aber es hat als Sprachgebrauch, da sind so viele Dinge oft in den Sprachgebrauch gekommen, die besser nicht sind. Man muss wirklich bewusst die Sprache auch verwenden. Ist auch der Begriff Festung ein unterschiedlicher Begriff. Den Festungsbegriff, den gibt es aus dem Mittelalter, den gibt es aber auch, der wurde auch in den 30er, 40er Jahren verwendet, ja, von den Deutschen damals, die an der Macht waren, von den Nazis. Also es ist ein Begriff, da muss man muss bei den Begriffen einfach vorsichtig sein. Aber, schau, du hast einen, wenn ich das so sagen darf, einen ganz kleinen, klitzekleinen Denkfehler drinnen. Es kann und es wird auch so sein, etwas, was der EU nutzt, kann auch Österreich nutzen, weil Österreich Teil der EU ist. Wir sehen an dem Austritt Großbritanniens, was das oft für wirtschaftliche Probleme nach sich zieht, nachdem die nicht mehr Mitglieder der Europäischen Union sind. Ich sage, das ist denen ihre souveräne Entscheidung. Ja, wenn die lieber wieder Rule Britannia spielen wollen, dann sollen sie das spielen, ja, mit ihrem erfolgreichen Königshaus da. Aber es ist im Endeffekt, muss das schon so sehen, dass diese Schutzfunktion, die die EU zu erfüllen hat, dieses Gewicht, das die einzelnen Mitgliedsländer der EU gewinnen in der Europäischen Union gegenüber Machtansprüchen in Washington, in Peking, in Moskau. Ich war ja immer dafür gewesen, dass man versucht, ein Land, das Teil des europäischen Kontinents ist, nämlich Russland, irgendwie auch wirtschaftlich oder irgendwie zu integrieren. Ist nicht gelungen, ist misslungen. Das war in Russland nicht möglich, das wollten die Amerikaner nicht, weil die wollten das grundsätzlich nicht. Nord Stream war nicht möglich. Da könnte man stundenlang über das diskutieren. Ich halte das für ein Verhängnis. Ja. Und wir werden für die Zeit, wann einmal der Krieg vorbei ist und wann diese Gesinnung, die da nationalreligiöse Gesinnung, die es da in Russland offensichtlich an der Macht gibt, wenn das einmal weg ist, dass man da vielleicht wieder zu einer vernünftigeren Kategorie kommt. Auch für einen fairen Handel mit China, nicht sinnlos provozieren. Ich verstehe das alles nicht. Ich bin wirklich gegen jede Form von Zuspitzung und alles, was mit Krieg verbunden ist. Und in der heutigen Zeit, wo viele Länder bis über den Hals mit Atomwaffen vollgestopft sind, ja, muss man ganz besonders vorsichtig sein. Und es wäre eine Katastrophe für die Menschheit, wenn es wirklich wieder zu atomaren Auseinandersetzungen kommt. Wir haben das in Nagasaki, in Hiroshima gesehen, was das für Auswirkungen haben kann. Und da gehört eben das dazu, der Frieden dazu, der Klimawandel dazu. Und es gehört auch eine Weltwirtschaftsordnung, die wirklich behindert, dass es zu einer millionenfachen Wanderung kommt. Du musst ja auch die Ursachen der Wanderung bekämpfen und nicht nur mit Kanonenbooten im Mittelmeer auf- und abfahren, sondern es ist wichtiger, wobei ich nicht für Kanonenboote bin, dass ich da nicht missverstanden wäre, aber es gibt welche, die davon träumen. Ja. Also ich finde, das wären die Punkte und das könnte man eigentlich auch diskutieren.
Ich muss das nur jetzt korrigieren. Also erstens, ich bin ein Gegner der Sprach- und Denkpolizei und so in allen Facetten.
Ja, aber bewusstes Verwenden kann man schon.
Ich bin ein Gegner der Sprache. Weißt du warum? Ganz einfach einen Punkt gebracht, aus zwei Gründen. Erstens, wenn man das sagt, wenn man Worte verwendet und man findet immer irgendeine historische Belastung, und man findet auch immer wieder Leute, ganz normale, die das sagen, dann kommt man irgendwann einmal so weit, dass man sagt, irgendein berühmter Nazi hat in der Früh immer Guten Morgen gesagt und deswegen darfst du dann immer Guten Morgen sagen, weil es nämlich belastet ist. Und da hört sich der Spaß auf. Und zweitens hört sich der Spaß gerade auf, weil es bei uns in der Südsteiermark gerade den 88er Semmling verbieten wollen, einen der berühmtesten und besten Weine, die wir dort haben, nur wegen der Zahl 88, historisch gewachsen. Ja, also nur weil das auch belastet ist. Und wenn man so weit geht, dass man eingreift in den täglichen Sprachgebrauch, und jetzt sage ich dann noch was, wenn ich sage, das Boot ist voll, dann ist es auch deshalb voll, dass eben keine weiteren Antisemiten mehr nach Österreich kommen, ja, mit dieser antisemitischen Welle, die derzeit über Europa rollt und den Antisemitismus erst wieder richtig aufleben lässt. Ja. Auch für die ist das Boot voll. Ganz die braucht man nämlich da herin überhaupt nicht. Ja, ja. Und daher kann man das durchaus verwenden. Ich habe das in der Vergangenheit auch oft verwendet und ich glaube, ich kann das ganz gut erklären. Und dass wir ein Problem mittlerweile haben aufgrund der Zuwanderung, auch was den Antisemitismus anbelangt, haben wir erst beim Song Contest gesehen.
Absolut.
Und den werden wir heute auch noch besprechen.
Ja. Das ist ein gutes Stichwort, genau, da sprechen wir jetzt gleich drüber. Über den Song Contest der Schande, wie er auch genannt wurde. Ganz kurze Werbepause und dann sind wir gleich zurück zu unserem dritten Teil.
Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Josef Czapp und Peter Westenthaler sind im Studio. Unser dritter Teil ist einer, da wollen wir uns beschäftigen mit dem Song Contest. Über 1 Million Österreicher haben zugeschaut am Wochenende. Viele davon waren verstört, ob dessen, was sich da abgespielt hat, nicht nur weil Kalin, die österreichische Vertreterin, Vorletzte geworden ist, sondern auch Pfeifkonzert gegen die israelische Starterin, beispielsweise zig Skandale, Länder, die ausgeschlossen worden sind. Haben Sie es sich angeschaut?
Ich habe es angeschaut, weil schauen wir es jedes Jahr an. Und ich war genauso entsetzt wie wahrscheinlich 90% der Zuseher. Es haben sehr viele Leute zugeschaut, wie jedes Mal. Und jedes Mal ärgert man sich eigentlich immer mehr, weil es wird immer gesagt, das ist keine politische Veranstaltung und das ist alles so friedlich und nett. Na, das ist eine klare politische Veranstaltung gewesen. Und ich glaube, das hat mit einem Liederwettbewerb, so wie wir ihn kennen aus der Vergangenheit und auch aus vielen glamourösen, tollen Zeiten, nichts mehr zu tun. Und daher bin ich ja der Meinung, und ich möchte mal schauen, ob man sich da als ORF-Stiftungsrat auch einsetzen kann. Immerhin redet ja der ORF ein gewichtiges Wort mit bei der Nominierung. Ob man da bei sowas überhaupt noch dabei sein will. Also ich habe viele Menschen getroffen, die sagen, lass mal das, wir haben andere Sorgen. Ich werde beim Stiftungsrat fragen, was uns das gekostet hat, dieser Auftritt. Nichts gegen die Künstlerin, die finde ich hervorragend, die hat das toll gemacht. Gemeinheit, dass gerade bei ihr Bild frozen war, also ein technischer Fehler. Das hat ja sicherlich viele Punkte gekostet, weil das war gerade die beste Passage mit der besten Performance. Das Lied war gut, Sängerin war gut, aber man muss sich sowas nicht antun. Und ich wünsche ja wirklich eine große Karriere. Aber man muss sich das nicht mehr antun. Was ist dieser Song Contest? Der ist verkommen zu einer Freakshow. Ja, je mehr Freak du bist, desto mehr hast du Chancen zum Gewinnen. Wenn einer nicht weiß, ob er Mandl oder Weibel ist und offensichtlich erst das kurz vom Song Contest auch entschieden hat, eben keins von beiden zu sein oder beides, ich käme da nicht so aus, und der das dann gewinnt, ich meine, man braucht sich nur die Bilder und das Lied anschauen, was berechtigt den überhaupt zu gewinnen, außer dass er halt dort eine Mehrheit dieser Community vertritt. Also ich bin entsetzt, dann waren also Satanisten waren dabei, furchtbar, die sind auch relativ weit vorne in der Wertung. Ich glaube, man sollte sich das nicht mehr antun, man sollte diesen Klamauk und das Kasperltheater, was dort passiert, auch so nennen, man soll es vielleicht nennen Kasperl-Contest oder Freak-Contest, aber nicht mehr Song-Contest, weil mit Singen, mit Musik, mit Melodie, mit Lied hat das nichts mehr zu tun. Da brauche ich kein Künstler und kein Kulturschaffender sein, sondern ich bin Zuseher und die Zuseher machen das ja auch aus. Dass man sich dann noch ärgern muss, wenn man sieht, dass diese ganzen Freaks da matchen, die sollen das weitermachen, es soll nicht abgeschafft werden, aber bitteschön, Österreich. Ungarn nimmt ja auch nicht mehr teil, viele Länder nehmen von Haus aus nicht mehr teil, Ungarn, Türkei, andere Länder auch noch. Warum muss man da mitmachen, Geld hinein investieren? Ich glaube, man sollte mal abwarten, ob sich das wieder zu etwas Besserem entwickelt. Oder vielleicht kann man Gegenveranstaltungen organisieren, wenn man das könnte. Aber diese Freakshow muss sich niemand mehr antun, das ist nicht mehr peinlich, widerwärtig. Da trat es da so richtig den Magen um und daher bin ich enttäuscht. Ich war eigentlich immer ein großer Fan des Song Contests, weil in der Vergangenheit tatsächlich große Künstler vorgebracht hat, aber Udo Jürgens, das darf man alles nicht vergessen, die tatsächlich Lieder gemacht haben, die sich bemüht haben, einen tollen Beitrag zu machen. Heute ist Gekreische, der Kogler hat sagen, und Gefurze das einzig Wichtige bei so einem Song Contest. Widerwärtig und Österreich sollte nicht mehr teilnehmen.
Wie sehen Sie das? Soll Österreich nicht mehr teilnehmen?
Ja, ich bin da insofern geprägt dadurch, dass in früheren Zeiten der Song Contest wirklich also eine ganz tolle, europäisch verbindende, kulturelle Veranstaltung war, wo einer mit einer Stimme und einer Gitarre hat er schon, wenn ich an die deutsche Sängerin denke, Lanz Lena, die da gewonnen hat, das war einfach eine andere jetzt musst Bürotechniker sein oder du musst ein Freak sein oder du musst ein durchtrainierter Herumhupfer sein. Und ehrlich gesagt, wenn dafür die Zuschauer gibt, schaut das Dschungelcamp bei RTL, schauen sie auch die Leute an. Ja? Wenn es die gibt, die das wollen sie.
Autounfälle, schauen sie auch die Leute an.
Ja, Autounfälle und alles mögliche, Horrorfilme, ist schon in Ordnung. Ja, entscheidend ist sowieso die Quote im Endeffekt. Ja? Aber ich persönlich finde, ist das doch ein kulturell einfach so, dass man Lust hat zum Switchen. Und ich habe mich ein paar Mal erwischt, dass ich dann auf OE24 umgeschalten habe.
Ja. Da waren wir zwei. Gute Quote.
Ja, weil da waren die ganzen Song-Contest-Flüchtlinge, haben gesagt, na, dann schauen wir etwas an, was wirklich ein bisschen Unterhaltung beinhaltet. Und hin und wieder habe ich sogar eine gescheite Information auch dabei. Also ich finde, was ich grundsätzlich nicht mag, ist, wenn eine israelische Sängerin dort auftritt, soll sie auftreten können. Ich mag das nicht. Weil darum, außer sie singt gegen die Palästinenser und gegen einen Palästinenserstaat oder macht eine politische Geschichte.
Das war ja bewusst unpolitisch.
Genau. Ja, und daher finde ich, das mag ich nicht. Ich mag aber auch nicht, dass die Netrebko da immer wieder geächtet wurde, nur weil sie halt eine Russin ist und weil sie halt in besseren Zeiten ein bisschen mit ihrer Unterstützung nicht sehr wählerisch war politisch. Ja. Und damals den Putin unterstützt hat, wo viele mit dem Putin kooperiert haben, so muss man auch sagen. Viele. Ja. Also das ist nicht nur eine Spezialität von Netrebko gewesen. Also wo man in den Kultur- und Sportbereich, ja, zum Beispiel hat es einmal einen Boykott Olympischer Spiele in Moskau gegeben, wo der Kreisky dagegen war. Der hat gesagt, wir boykottieren nicht. Ja. Also wenn das ganze Auswirkungen auf den Sport, wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Weil dann fällt man fast bei jedem Land ein. Dann hätte man die Fußballspiele in den Arabischen Emiraten, du kannst nie wieder irgendwelche Fußball Meisterschaften stattfinden lassen. Also ich finde, da sollte man versuchen zu trennen. Ja. Natürlich ist immer der Versuch, da Sport und Kultur zu instrumentalisieren für die Mächtigen, das kennen wir aus der Geschichte, keine Frage. Aber ich bin da irgendwie der Meinung, das sollte man. Und ansonsten, ich verstehe nicht den Sieger, verstehe nicht, das ist nicht meins. Ja, aber wenn es Leute gibt, die den gut finden, sollen sie sich den auch huchen. Ich habe da kein Problem.
Aber du hast schon was richtig gesagt. Was so sichtbar geworden ist, und deswegen ist die Veranstaltung meiner Meinung nach zu vernachlässigen, ist sozusagen der Widerspruch in sich. Jetzt hast du dort diese woke, linke Gay-Community, die es da so gibt, ja, die auf ihre Fahnen heftet, wir sind die tolerantesten der Toleranten. Für uns ist die Toleranz ganz wichtig und wir verlangen das auch für uns. Sie sagen, wir bestehen, und da gebe ich Ihnen sogar recht, es sollte Toleranz herrschen. Aber dann sich kollektiv dorthin zu stellen und in einen kollektiven Antisemitismus zu verfallen, ja, indem man eine israelische Künstlerin, die nichts für die Politik von Israel kann, nichts für Netanyahu kann und nichts dafür, dass Israel dort einmarschiert ist, ja? Das kann man kritisieren oder nicht, die dann plötzlich auszubuhen, dass ja, da, und jetzt kommt's, dann kommt der Höhepunkt, dass diese Veranstalter, weil sie ausgebuht wird, technisch aus dem Buhn Applaus machen wollten. Das ist nicht gelungen, weil die dort waren, haben wir dann berichtet. Das heißt, das kann man. Man kann ja mit Applaussequenzen und Bravo-Rufen, Buhrufe technisch übertönen, damit es in alle Welt, in die Fernsehapparate anders rüberkommt. Das heißt, man wollte das sogar noch verfälschen. Und ich muss sagen, das geht überhaupt nicht mehr. Wir sind da in einer Ebene angelangt, nicht nur die Freakshow, die da stattfindet, von Menschen, die nicht wissen, ob es Mandl oder Weiberl sind. Okay, das tut ja nicht. Aber das tut der pure Antisemitismus. Jetzt frage ich mich, wo ist denn der kollektive Aufschrei aller die, die so gegen Antisemitismus kämpfen? Übrigens auch in Österreich. Das ist an mir vorübergegangen. Also entweder habe ich nicht aufgepasst oder es ist vorübergegangen. Ich habe nichts gehört von den ganzen Moralaposteln, auch in der Richtung. Ich hätte mir das eigentlich erwartet als Kämpfer gegen Antisemitismus, und du hast recht, ich bin immer gegen Antisemitismus aufgetreten, ich habe sogar Kommentare geschrieben, damals im Alles-Rotscher-Magazin, ganzseitig dagegen. Aber da wird es plötzlich, das ist ja diese Woge, die dürfen das ja, diese Kasperl dürfen ein bisschen Antisemitismus. Also ich muss sagen, da war ich ziemlich entsetzt und das passt einfach nicht mehr. Wenn so eine Veranstaltung, die einst so glamourös war, unpolitisch war, in vielen Jahren, nicht immer, aber in vielen Jahren, wenn es um einen Frieden gegangen ist zum Beispiel, es wäre jetzt gerade ein Thema
nur
gewesen.
Ein bisschen Frieden.
Es wäre jetzt ein Thema gewesen, sich einmal das Ganze unter dem Thema Frieden zu stellen, es gelingt alles nicht mehr. Wenn eine Veranstaltung so moralisch, aber auch wirtschaftlich abgewirtschaftet hat, dann muss man da nicht, man muss nicht auf jeden Kirtag tanzen. Man soll halt Österreich einen österreichischen Song Contest machen und zur selben Zeit und soll die dort ein bisschen spielen lassen.
Hula Baloo.
Ja, zum Beispiel.
Vielleicht ganz zum Schluss noch, war das wirklich eine politische Veranstaltung?
Schau, ich meine, dass man protestiert dagegen, dass da jetzt ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung auf Rafah losmarschiert wird seitens der, meiner Meinung nach, einer Regierung, nämlich der Netanyahu-Regierung, die eigentlich sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu verantworten hätte. Dass man dagegen protestiert, verstehe. Aber man muss zugleich auch immer erwähnen, den 7. Oktober und die Opfer und die 1300, die da umgebracht worden sind und die vielen anderen. Also da muss, wenn man erreichen will, dass am Ende des Tages Israel und Palästina ein friedliches Zusammenleben, sei es, wie es der Omri gesagt hat, in einer Konföderation oder in einer Zwei-Staaten-Lösung, dann muss das möglich sein, dass man diesen Protest macht. Aber wenn man sozusagen nur immer hat, entweder die eine Position, die sagt, nur Palästina und Israel muss ausradiert werden, und die anderen, die Gotteskrieger in der Netanyahu-Regierung, sagen, nur Israel und die anderen müssen verjagt werden, oder wie es in der Westbank gerade probiert, ja, gerade geschieht, ja, wo da die Palästinenser, die dort seit, ich weiß nicht, Jahrhunderten sind, da verjagt werden und die aggressive Siedler, die übrigens jetzt von der EU nicht einmal in die EU einreisen, dürfen, haben die beschlossen. Und beiden
unabhängig von den Positionen gehört sowas zum Song Contest.
Was kann die Künstlerin dafür?
Nichts. Kann man ja nichts. Ich bin ja dagegen. Ja. Ich hätte ja auch dort singen. Ich hätte gesagt, die singt dort, so wie ich der Meinung bin, die nicht Repko hätte man auch auftreten lassen sollen und nicht dort ächten und auspfeifen. Ja. Und die Künstlerin, die hätte dort, lasst man singen und aus. Ja. Also das verstehe ich genauso.
Das war ja bemerkenswert, um das auch noch zu sagen, dass sie ja die Künstlerin beim Publikumsvoting mehr Stimmen bekommen hat, und zwar überwältigend mehr, die ist ja richtig raufgeschossen, als beim Juryvoting. Es sollte uns auch zu denken geben. Und das Juryvoting, wissen wir, sitzen in jedem Land angebliche Musik- und Toleranzexperten. Übrigens von Österreich hat sie auch viele Punkte bekommen. War in dem Fall sogar stolz auf Österreich.
Gut, meine Herren, vielen Dank. War eine spannende Diskussion. Wir sind noch nicht am Ende der Sendung. Bei uns geht es gleich weiter nach einer ganz kurzen Werbepause. Und zwar mit dem Thema EU-Wahl. Ottmar Karas ist gleich zu Gast, tritt er für die ÖVP nicht mehr an. Es gibt Gerüchte, dass er mit einer eigenen Liste bei der Nationalratswahl antreten könnte. Mal schauen, was er gleich dazu sagt. Und wie sieht er denn den Wahlkampf und die aktuellen Entwicklungen? Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter mit dem Vizepräsidenten im Europäischen Parlament, Ottmar Karas.